Bon, va bon. Wie mit Attitüde, Winzer mit Skills und wie du dich gerade fühlen. Herzlich willkommen, schön bist du dabei. Das ist der Podcast Nummer 4. Live und direkt aus dem Weinkeller. Darum hört man da auch leicht den Hall. Wir stehen hier beim Tom Litwan in Oberhof auf halbem Weg zwischen Frick und Aarau. Wir werden nachher gerade klären, sind wir jetzt in der Ostschweiz, in der Westschweiz, in der Nordwestschweiz oder wo auch immer. Tom Litwan, gelehrter Muro in Burgund, den Leidenschaft und die Liebe für Wein entdeckt, dann in der Schweiz im Jean Chasse Handwerk von der Pike aufgelehrt und dann hat er ein paar Flaschen kaputt gemacht und seit 2006 macht er in Schinznach seine ersten eigenen Wein. Inzwischen eben disloziert hier, wo wir jetzt sind, in Oberhofen. Dankeschön, dass wir bei dir sind, Tom.
Gerne schön.
Wo sind wir jetzt so? In der Ostschweiz?
Ja, in der Westschweiz? Im Fricktal. Im Fricktal. Ja, wahrscheinlich Nordwestschweiz. Aber klassisch gesehen hat es früher einfach Westschweiz, Ostschweiz und Tessin gegeben. Oder Deutschschweiz, oder wie man das hätte wollen sagen. Und mittlerweile tut man das wahrscheinlich schon noch ein bisschen feiner ausdeutschen.
Und ebenfalls mit dabei ist Kat, Kat Fischer, wo wir ja schon im letzten Podcast kennengelernt haben. Mein liebster Weinbuddy und immer wieder Sidekick. Schön bist auch du mit am Start.
Endlich den Tom Litwan kennenlernen, nicht nur telefonieren.
Eben, ist ja lustig, wenn man von jemandem oft die Wein kennt und dann immer den Weg verfolgt, aber sich dann oft über Jahre nicht mehr gesehen. Ich weiss noch, meine erste und wahrscheinlich glaub, bisher auch einzige Begegnung mit dir ist gesehen am... Und dort haben wir uns, glaube ich, auch noch getroffen gehabt. Ist am Memoir de Vin Suisse dass wir da bei 2015, vielleicht 2016 gewesen. Ich bin fürs Wein unterwegs gewesen, bin bei dir am Stand verkostet, hat Wein sehr cool gefunden. Habe dich dann noch gefragt, ob du in der Wein Kolumne willst mitmachen, über Winzer, die über ihre Musikpräferenzen reden. Dann hast du mir einen Korb gegeben, dann bin ich ein bisschen pisst gewesen und, dann hat die wohl irgendwie 3 Jahre ignoriert oder so, ich weiß auch nicht, aber das ist so die erste Begegnung gewesen und ja, was ist seitdem passiert oder was passiert momentan bei dir, Tom?
Ja, viel Arbeit, nein, und dort hat er, glaube ich, nicht einfach Korb gegeben, weil eigentlich finde ich Musik cool und das Ding finde ich auch, die Idee finde ich cool, aber es ist dort wie einfach zeitlich, hat ganz vieles einfach nicht gestummen.
Eben, es ist wie mit Reben manchmal. Manchmal ist es ja, Zeit, um etwas zu machen, manchmal nicht, und manchmal fit und manchmal nicht. Eben.
Und gewisse Weine sind heute gut und morgen nicht. Also es darf man nicht zu eng sein.
Seit wann bist du jetzt in Oberhof, wo wir jetzt sind? Oder Oberhofen?
Oberhof. Anfang 2018 habe ich hierher gezögert, weil ich die Opportunität hatte, einen Demeter-Betrieb zu übernehmen und selber auch schon Demeter gsi bin. Und wir haben auch schon vorher zusammen geschafft und am Anfang bin ich gar nicht so scharf gsi drauf, aber...
Warum bist du nicht scharf gsi drauf?
Weil ich wie schon 3 Hektare hatte und genug wie da oben.
Ja.
Und ja, aber am Schluss eigentlich, nein, ist eine gute Wahl gsi sozusagen. Ich habe jetzt meinen eigenen Keller, kann mich ausleben, kann mich noch mehr ausleben, habe noch 2-3 Spielwiesen mehr zum Vinifizieren.
Mhm. Eben, du hast eigentlich die Rebfläche von 3 Hektar auf 5,5 fast verdoppelt.
Genau.
Wahrscheinlich eben dann entsprechend auch die Reblagen an noch mehr Orten verstreut oder so. Was hat sich alles verändert
seither? Ach, sind sozusagen wie 2 neue Dörfer, neue Lager dazugekommen. Und es ist noch ein bisschen Zweigel dazugekommen, wo ein Rosé gibt. Es hat jetzt auch noch ein bisschen Fläche gegeben, wo ich noch mehr Petit Mellier pflanzen würde. Und so gibt es 2 neue Projekte. Chardonnay hat es noch mehr gegeben, wo ich vorher einfach ab und zu Trauben kaufen konnte, und jetzt selber sozusagen in der Hand habe und kann bestimmen, wie vom Schnitt bis zur Ernte aussehen soll.
Also das heisst, du kannst jetzt nach rund 3 Jahren zurückblicken und jetzt mal so ein Zwischenfazit ziehen. Ist es gut gesehen, dass du den Schritt gewagt hast von Schinznach hier auf Oberhof?
Ja, nein, das ist sicher gut gewesen. Es ist einfach am Anfang, ja, man hat eine Komfortzone ein bisschen verlassen. Und die muss ich jetzt langsam wieder finden.
Was war deine Komfortzone in Schinznach?
Ja, ich hatte die 3 Hektar. Also weißt du, wie gewusst, wie alles läuft. Und jetzt muss ich, bis ich den Sack Flöhe wieder im Griff habe, geht es noch einen Moment. Aber ich arbeite daran.
Sind Flöhe deine Reben? Ja. Erzähl schnell den Hörern und Hörerinnen, wo du jetzt überall deine Reblagen verstreut hast.
Also nach wie vor im Schenkenberger Tal mit Schinznach, Oberflachs und Talheim.
Das heisst, wenn man jetzt so von Frick zu dir fährt, wenn man noch weiter fährt, über den Hügel runter?
Über den Hügel, Richtung, Richtung Bruck. Mhm. Wo dann geografisch gesehen eigentlich schon zum Jura-Südfuss gehört und nicht zum Fricktal.
Ja.
Wo ein Tal ist, wo relativ trocken ist, wo zum Mittelland eigentlich aufgeht. Und der ganze Rest, den ich habe, also nach Herznach, Elfigen, Oberhof und Wittnau, sind nachher gegen Rhein eben im Fricktal beheimatet.
Also heisst, ist ein Teil von der Reblage eher vom Rhein und vom Rheintal beeinflusst und ein Teil von der Aare? Was ist besser, Rhein oder Aare? Interessiert mich als Basler jetzt.
Nein, wir sind natürlich da wahnsinnig vom Jura beeinflusst. Es ist eigentlich wie beide Lagen, es sind eigentlich wie geschützt vom Jura. Das eine geht einfach gegen Schwarzwald auf und das andere gegen das Mittelland, sozusagen. Vom Terroir gesehen.
Eben, wir haben jetzt erfahren, wo deine Reben ungefähr liegen. Du hast erwähnt, dass du eine Demeter-zertifizierte Wein machst, also dass du biodynamisch schaffst, dass du Chardonnay hast. Sonst machst du ja hauptsächlich noch Pinot Noir. Erzähl vielleicht schnell, was hast du alles für Rebsorten
im Repertoire? Also meine Leidenschaft.
Und warum?
Meine Leidenschaft ist Pinot und Chardonnay. Ich bin wie mit 18 in Berührung gekommen, halt im Burgund mit diesen zwei Traubensorten. Und wenn der Pinot stüpft, dann ist es sicher auch etwas vom Grössten, das du probieren kannst. Wenn es nicht stüpft, ist es einfach belanglos. Aber dort ist jeder Wein belanglos, wenn er nicht gut ist. Und Chardonnay ist halt wie sozusagen die kleine Schwester oder die kleine Brüder vom Pinot. Das sind so Abkömmling. Nachher ist Riesing-Silvaner ist halt so etwas, so ein bisschen, sag dem Lokalkolorit, wo da vorkommt, wo aber in dieser Art, wie ich es jetzt ausbaue, fast mit einem Jahr auf der Vollhefe liegend, interreduktiv, bekommt dann vielleicht auch einen anderen Anstrich, wie wenn man es mit genug Restsüße möglichst schon im Januar abfüllt. Nachher, was habe ich noch, Petit Mellier, wo eigentlich so wie halt aus meiner Schaumweinleidenschaft noch ein bisschen entstanden ist.
Was ist das für eine Rebsorte? Weil das kennt man ja praktisch
das
nicht.
Das ist eine alte Rebsorte, die der Champagne noch zugelassen ist. Wo früher eigentlich anscheinend einen grösseren Anteil, also viel grösseren Anteil gehabt. Heute sind es, glaube ich, knapp 10 Hektar in der Champagne oder weltweit, wo jetzt wieder so eine kleine Renaissance hat. Ich habe das 2010 gepflanzt und wird jetzt nochmal etwa 8-9 Jahre nochmal pflanzen mit dem.
Also du hast bewusst von der Champagne dir den Klon geholt und da
dazu habe ich bewusst das von der Champagne vom Inra mit einem Rebveredler gekommen und vermehrt und jetzt einfach sozusagen von meinen sozusagen dritte Vermehrung gemacht.
Genau. Und warum ist das so selten? Warum ist es fast ausgestorben? Und warum hast du entdeckt und für dich dann wieder angesiedelt?
Entdeckt habe ich es aus einem dummen Zufall. Ich habe den Oxford von der Jancis Robinson, den Weindictionär, geschenkt bekommen. Hat das Buch, das ist relativ dick, aufgeschlagen. Und wirklich der erste Artikel, den ich lese, ist der Petit Mellier.
Ja, aber das ist dick wie ein Telefonbuch.
Ja, also, aber wirklich in Zürich. Und hat den Artikel einfach gelesen, also mir einfach so, wie du halt irgendwie ein Telefonbuch auch kannst lesen, so lustig auftun. Und dann ist gestanden, weisse Sorten, frühreif, und das ist eigentlich wie das, was du halt bei uns mit Intersportlage jetzt untersuchst und nachher eben der Hinweis Champagne, nicht wirklich ertragsreich, darum ist es wahrscheinlich in der Champagne auch verloren gegangen.
Yeah.
Sind dann, hat mich schon mal ein bisschen angefangen interessieren. Und dann ist es eben eine lustige Mischung. Sauvignon Guess, also Kreuzung, also eine Spontankreuzung. Und Pinot und Gewässer, also ist auch so etwas da, wahrscheinlich kommt der Chardonnay aus dem, es gibt so ein paar Casanova-Traubensorten und der Gewässer Blanc gehört dort sicher auch yeah. dazu, wo ganz viele Kreuzungen verantwortlich ist. Und Sauvignon wäre ja wahrscheinlich auch spannend, um da auszuprobieren, aber ja, das Leben ist zu kurz, um alle spannenden Sachen auszuprobieren. Und am Schluss musst du eben den Sack Fleu, den ich am Anfang gesagt habe, auch genug klein behalten, weil es bringt nichts, 15 Traubensorten zu haben und nachher nicht mehr wissen, was du machst. Finde ich.
Eben dann lieber eine Handvoll und die dann richtig vinifizieren ja. und eben voll auf Schaumwein gehen. Wir haben jetzt auch gerade einen Schaumwein von dir im Glas. Nicht aus der Rebsorte, die du vorhin gesagt hast, sondern was ist das, was wir hier haben?
Blanc de Noir 2016. Und ich glaube, dass man in der Schweiz ein Potenzial hat, das noch nicht ausgeschöpft ist für Schaumwein. Also erstens, weil wir Böden haben und das Handwerk beherrschen dafür. Und zweitens, weil wir auch Konsumenten haben, die
voll.
Das wollen. Auch wenn vielleicht der Konsument das noch nicht genau weiss, dass er das in der Schweiz das auch wird geben. Aber da können wir dran arbeiten.
In der Blanc de Noir heisst, ist ein weisser Wein, der aus
schwarzen oder roten Trauben gemacht wird. Und da ist einfach ein reiner Pinot, also 100%iger Pinot, extra brüt. Und ich mache das so ein bisschen sehr klassisch. Ich habe es ein Jahr im Holz und nach 3 Jahren Flaschengärung und dann 3 Jahre auf der Hefe liegend. Weil ich denke, für ein ernstes Nähnungsprodukt zu machen, wo mit der Champagne, wenn du willst, kann konkurrenzieren oder muss es auch ein bisschen ernsthaft gemacht sein.
Ja, das merkst du auch, wenn du im Glas hast. Also eben von der Farbe her schon mal schön Lachsfarbe, ja. relativ stramme, satte Farbe, wo man sich auch nicht gewöhnt ist unbedingt als Champagner-Trinker. Dann eben halt die typischen Hefenoten, wo du halt oft hast von dieser 3-jährigen Hefelagerung. Quasi ein Jahr Fass, wo durch die lange Zeit wunderbar integriert ist und eben überhaupt keine Holzigkeit mehr hat im Vordergrund, sondern sich schön heisst. Also die Würzigkeit geht ja fließend über in die Hefenote.
Ja, und es gibt halt durchs Fass gibt's wie noch so eine, denke ich, so eine füllige Komponente drin. Und die Idee ist halt wie ein Schaumwein machen, der für die Gastronomie geht, wie bei meinen anderen wie auch. Also ich trinke gern Wein auf der Terrasse ohne, also nein, schon mit zu essen, aber vielleicht ohne Messer und Gabel. Aber ich denke am Schluss, Wein ist ein Essensbegleiter und demnach sollte man die Weine auch herstellen.
Ja. Und im Gegensatz zum Sack voll Fleu, zu der Rebe, wo du ja eben relativ begrenzt hast, du hast aber den Schaumwein, bist trotzdem am Experimentieren auch mit Weichselkirschen, mit gequitten Bieren, ja, quasi, also mit Fruchtwein eigentlich noch.
Ja, das ist wie so ein Side-Projekt, wo...
Wieso oft so viele Obstbäume rundherum hat?
Weil, hängt es mit dem zusammen? Wo ich ins Fricktal gekommen bin und einfach, also ja, da hast du einfach wahnsinnig viel Obstbäume rum. Und dann hat es da Darbovitis, wo Biofrüchte sozusagen aufkauft und weiterverarbeitet. Und von denen kann ich Saft beziehen. Und dort, also, ist die Idee gekommen, wieso nicht auswechseln, weil ich habe im 15. habe ich mal reine Quitten-Cider gemacht. Und dann kam die Idee, gekommen, eigentlich mit diesen Weichselkrisen, die auch eine wirklich satte Säure haben, wieso nicht dort aus dem auch irgendeinen Cider zu machen. Und das ist mit Villet so ein Produkt, das nebenher läuft, auch nicht gross. Also, ich habe da eigentlich nie wirklich Werbung gemacht dafür. Und das funktioniert wie von allein, ist für die Sommeliers ein lustiges Spielzeug, für irgendeinen ultrasüßen Dessert vielleicht mal den Zucker von den Zähnen zu waschen.
Jetzt um die zu überraschen, ja. die ja schon alles gewöhnt sind. Und gerade eben viel so Weinkonnoisseur, die ja gerne Weichselkirschen als Referenz, als Aromareferenz beim Degustieren verwenden. Ja. Und plötzlich haben sie mal die in Reinform im Glas. Finde ich extrem interessant. Wir haben es ein bisschen vom Schaumwein gehabt, von der Champagne. Du hast die Liebe zum Wein in Burgund entdeckt. Was hat Burgund mit dir gemacht? Oder warum bist du in Burgund vom Muro zum fast schon Winzer geworden? Hat es irgendein Aha-Erlebnis gegeben? Bist du wieder Asterix ins Traubenfass gefallen? Oder ist das ein schleichender Übergang gewesen?
Ja, das war ein schleichender Übergang gewesen. Insofern, ich habe auf einem kleinen Schloss im Nordburgund geschafft, wo ich eigentlich als Faktotum tätig war.
Was ist ein Faktotum?
Macht alles.
Alles können wir öfter.
Ja, von Bäumfällen über Parkpflege, Zimmer am Abend, Essen servieren, Wein servieren. Und dort sind wir halt auch gucken, Wein kaufen. Und ich bin dort dann halt mit, weil es mich auch wundern hat. Ich hatte dort eigentlich keine Ahnung gehabt, wo Wein.
Wie alt bist du gewesen?
18. Ja. Dort hast du, ja, dort weisst du mehr über Joints und Bier.
Ja.
Und hat ein gewisses Glück gehabt, dürfen mitzugehen. Und wir sind dort oft in Schabli zu einem Winzer. Und haben dort halt auch eben verbracht mit zuerst halt die Lage probieren und nachher halt auch wirklich vertikale zu machen, zurück bis irgendwie späte 80er, frühe 80er. Und das ist dann halt wahnsinnig spannend. Dann merkst du mal, ja, die Lage, die dir dann gefallen hat, dass die auch im Alter spannend findest und die andere Lage, die du vielleicht irgendwie nicht so lässig gefunden hast, auch im Alter nicht lässig findest oder plötzlich, wenn es reif ist, total anders. Also, das ganze Lagending, wo viele Leute finden, das macht keinen Sinn und braucht es nicht und weiss ich was. Ich finde es wahnsinnig spannend und lustig, darum versuche ich das hier auch ein Stückchen zu übernehmen. Und ja, so bin ich zum Wein gekommen. Also so mit, bin halt dort, habe wirklich wahnsinnig viel dürfen probieren, was man heute sich leider fast nicht mehr leisten kann.
Also heisst, du bist halt in der Chablis-Region gewesen?
Chablis-Region, aber wir sind dann halt viel Gotenbohnen und Gotenwein gegangen, Wein kaufen und ich bin auch viel mit dem Weinbauer aus dem Schabli mit, gucken Leute besuchen, die er mit einer Schule gemacht hat oder familiär her kennt. Das ist ja dann sozusagen ein relativ enger Kuchen.
Und das heisst, als du dann zurück in die Schweiz gekommen bist, nach 3 Jahren, war für dich klar gewesen, dass du gerade auf Changin gehst und dort auch
wieder. Nein, dort habe ich eigentlich zuerst noch gedacht, ich lasse mir zuerst den ganzen, also wieder zuerst alt und bekomme einen weissen Bart und mache dann noch so romantisch noch ein Rap-Bärtli. Und dann habe ich in der Gastronomie geschafft, weil zurück auf den Bau habe ich nicht wirklich das Bedürfnis gehabt. Das war eine lässige Ausbildung gewesen, um lernen mit den Händen zu arbeiten und alles. Aber ja, man hat es dann irgendwann gesehen. Und die Gastronomie hast du dann einfach leider irgendwann auch gesehen, weil die Arbeitszeiten auch nicht wirklich lustig sind. Und dann dachte ich, ja, wieso eigentlich nicht jetzt noch eine Ausbildung zu machen? Und habe dann die Lehre angefangen, zuerst in Wenzwil. Und bin aber mit einem Bio-Winzer am Bielersee. Und Wenzwil hat dort das wie so zugelassen, weil der Bio-Winzer bei ihnen die Meisterprüfung gemacht hat. Und wenn du eine zweite Lehre machst, musst du ja nur eine verkürzte Lehre machen. Und dann ist dann irgendeine Frage auftaucht, ja, woher gehst du in deinem letzten Jahr? Und dann habe ich gesagt, nach Genf, und das hat dann eigentlich, das ist gut, kein Problem. Und dann, eine Woche später, hat dann die Schule gefragt, ja, du, müssen wir noch die Adresse haben von Genf? Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe zu Domaine de Balisier. Und dann ist, jetzt habe ich es mir vergessen zu sagen, Genf ging übrigens nicht. Und dann habe ich halt so nachher gefragt, ja, also, bis vor einer Woche ist Genf noch gegangen, was ist jetzt das Problem? Und dann ist so Zeugs gekommen, wie, ja, weisst, wenn du jetzt ins Welsche gehst, du gehst die Ausbildung machen, dann bekommst du Probleme mit der Sprache. Dann haben sie gefunden, du, keine Angst, ich habe 3 Jahre in Frankreich gelebt, das mit der Sprache, das habe ich im Griff, das könnt ihr auf die Seite lassen. Und sind dann so eine Ausrede nach der anderen gekommen und die haben dann irgendwann gesagt, du, ist das Problem wegen Bio? Nein, natürlich nicht. Und ja, man hat dann ziemlich schnell gemerkt, dass das Hauptproblem ist. Und
also von Wenzwil aus?
Von Wenzwil aus, also einfach von der damaligen auf dem Gremium, da die paar alten Säcke.
Ja, das ist ja krass, man denkt, dass das...
Ja, das sind halt so alte, wirklich weisse Cis-Männer, die das Gefühl haben, der Kuchen, der da ist, den haben wir verteilt, wenn er verteilt gehört. Und
das hat sich jetzt verändert? Hast
das Kontakt? Hat sich, ja, das hat sich schon ein bisschen verändert. Das ist auch lustig, also, weil der Typ, wo das, der Berufskommissionssekretär und Präsi, wo das so strikt eben nach Büchli haben wollen durchziehen, haben wir eben irgendwie mit dem Büchli steht, dass du im letzten Lehrjahr nicht ins Welschland darfst, wieso auch immer. In dem Büchli steht auch, dass ein Betrieb nur einen Lehrling darf haben. Und ich habe dann wieso gesagt, ja, aber schau, ich kann gar nicht anders her, weil die Betriebe, die Lehrlinge nehmen, die sind ausgebucht. Nein, da könnten wir Ausnahmen machen.
Selektive Ausnahmen.
Und dann habe ich halt weitergestimmt und irgendein der Klassenlehrer, der eigentlich mit dem Ganzen nichts zu tun hat, mir am Telefon gesagt, du, einfach, er müsse mir das sagen, um mich warnen, so im Stil von, wenn ich weiterstürme, könnte es dann schon sein, dass sie das Problem haben an der Abschlussprüfung. Und ich habe dann so gefunden, du, das ist gut, dass du mir das sagst, ich könnte jetzt gerade. Also musst du es noch schriftlich haben oder längst telefonisch. Aber ich bin nicht mehr an eurer Schule, ich gehe auf Morsch, also einfach den Welsch.
Changer.
Also nein, Morsch ist, die Ausbildung machst du in Morsch fertig. Mhm. Und nachher bin ich dann auf Changer und habe die eine Fachschule sozusagen gemacht. Also nicht
aha, Studium. Morsch ist lehrvollendet quasi.
Ja, und also dort habe ich einfach das Jahr noch mal fertig machen sozusagen.
Und dann bist du schlussendlich wirklich in Genf gelandet?
Ja, ich habe nachher zu Genf 8 Jahre gearbeitet, bin am Schluss der Kellerchef gewesen und habe im letzten 1,5 Jahr Genf meinen Betrieb sozusagen aufbauen. Also habe da von Zeugs pachten und bin ich auch verantwortlich gewesen zu Genf und habe dort schauen, dass alles stimmt sozusagen.
Und wie kommt man denn von Burgund, Genf, eigentlich immer so frankophon, denn in...
Ja, eigentlich habe ich dann schon gedacht, ich gehe dann wieder weiter, weil ich bin zwar auch aufgewachsen, aber du hast mit dem Fricktal nicht wirklich viel zu tun. Also du hast auch mit dieser Weinregion, und wenn du da aufwachst, denke ich, hast du mit dem Wein nicht viel zu tun, außer irgendjemand ist familiär, ja, wirklich beteiligt. Und nachher habe ich irgendeine Kollegin angerufen, weil ich dann schon so ein bisschen umgeschaut habe in der Deutschschweiz, was möglich wäre, auch wegen meiner Partnerin. Und dann hat der Freundin, die ich angerufen habe, hat gesagt, ja, sie arbeiten gerade nehmen und die wollen Land verpachten. Und dann habe ich dort mal angerufen und dann hat halt das eine das andere ergeben. Also du musst halt wie auch sozusagen, wenn sich eine Tür öffnet, musst du sie auch auftun.
Vor allem, wenn nicht familiär vorbelastet in Anführungszeichen bist und nicht kannst du ein Weingut übernehmen. Es ist ja extrem schwierig, quasi eben deine Skills kannst du so überall quasi an den Mann bringen oder an die Frau, aber das Land, das du bearbeiten musst, das musst du auch zuerst mal finden und haben, plus dann noch den Keller. Und dann bist du dann Fall in Schinsnach gelandet?
Ich bin in Schinsnach gelandet, habe dort eben so 1,5 Hektar gepachtet und noch links und rechts können arbeiten. Und dann, ja, wenn du dann sozusagen mal an einem Ort bist, lernst du Leute kennen und plötzlich ist dann noch vielleicht ein Parzelle mehr feil und mittlerweile, ja, ist es auch so, dass wahrscheinlich wirklich mehr Land feil wäre. Also ich denke, im Moment wäre es wahrscheinlich nicht so schwierig, um sich installieren zu wollen.
Also für alle, die es interessiert, haben das gerade gehört. Und dann hast du eine Gemeinschaftskeller-WG quasi mit Adrian Hartmann?
Nein, mit dem Claudio Hartmann, Bruder vom Adi.
Und der Adi ist dann noch dazu
gestoßen.
Okay, zuerst mit Claudio und...
Genau. Die meisten Keller in der Schweiz sind all die Einrichtung und alles, das ist eigentlich super teuer. Es ist nicht mehr wie auch sinnlos, dass man sich das allein leistet. Also
voll.
Es hat wahrscheinlich nie in keinem Land wie der Schweiz so eine hohe Abfüllanlagedichte.
Und vor allem für die Grösse von euren Betrieben, oder?
Also wenn du zu Österreich... Ich bin viel mit meinem Händler in Österreich, weil die viel österreichische Wein importieren und haben sie mich halt immer auch präsentiert, dass ihre Schweizer Winzer oder einer von den Schweizer Winzer, die sie im Sortiment haben. Und dann kommt halt ziemlich schnell die Frage, ja wo, wie, was und wie viel. Und wenn sie damals noch 3 Hektar hatten, dann ist es wie so, ja, ein schönes Hobby, was machst du sonst im Leben? Also das ist das, was wir in der Schweiz sicher oft uns nicht ganz bewusst sind, was wir für Preisstruktur haben, was wir für eine Kundschaft haben, die vor Ort ist. Das mit Wein exportieren, das ist immer lustig, das gehört ein bisschen dazu. Das ist so ein bisschen der Profit im eigenen Land ist nicht wert. Aber ja, am Schluss Geld verdienen tust du am ringsten mit unserem Heimwert. Das ist einfach, also, wir haben einen wahnsinnig potenten Heimwert, wir haben ein Markt, der bereit ist, auch wirklich Geld auszugeben. Das haben sie früher bewiesen, als sie Porto und Burgund gekauft haben, en masse. Und die Leute sind immer noch da, oder die Nachfolger sozusagen sind halt auch ein Stück weit infiziert von diesen Weinen.
Also das heisst, die kaufen Schweizer Wein und das Bewusstsein ist da. Hat sich das ein bisschen verändert, seit du 2006 angefangen hast zu arbeiten? Hast du da
Ein
Wandel beim Konsument in den letzten Jahren nachvollziehen?
Das hat sicher einen Wandel gegeben. Auch, ich denke, Bio-Wein ist viel akzeptierter. Also ich weiss noch, 2002 in Genf hatte ich eine Degustation gehabt, an einem Wochenende mit irgendwie 8 Leuten im Keller. Die Wein ausgeschenkt, und das ist ein Betrieb, das ist seit 90 oder irgendwie so 91 Knospe zertifiziert. Und schenkt die Wein aus, und alle Wein gut, also die haben auch ein gewisses Renommee, und die haben alle Wein gut gefunden, bis zu dem Moment, wo einer die Flasche kehrt und auf dem Rücken hat die Knospe gesehen, und nachher sind die Weine nur noch schlecht gewesen. Und das hat sich heute schon ein bisschen geändert.
Also, im Gegenteil, also, ja. Früher bist du so ein bisschen der Aufsässige gewesen und so, heute musst du dich fast rechtfertigen als Winzer, habe ich das Gefühl, wenn du nicht die Knospe hast, oder wenn du nicht Bio bist, was ich prinzipiell aber eigentlich gut finde.
Ja, also das ist sicher etwas, wo ein schöner Wechsel, der sich jetzt ergeben hat. Und ich denke, der wird auch noch weitergehen, weil am Schluss die Bio-Winzer, das ist immer noch ein relativ sehr kleiner Teil. Also ich weiß nicht, zahlenmässig.
Ja, du hast letztens gerade eine Zahl im Podcast. Ja, die Zahl ist 10% Bio.
Okay,
und so. In diesen 10% sind dann noch eine Handvoll Demeter. Also,
ja, es sind glaube ich 70 oder 80 Demeter. Mhm.
Was haben wir da für eine Maschine von dir? Der Keller lebt.
Der Kompressor.
Und was macht der? Oder was ist seine Aufgabe? Ich find's mega cool, dass wir bei dir im Keller dürfen aufnehmen.
Eigentlich ist mich zu erinnern, als ich ihn gestern Abend, als ich die Maschine ausblasen habe, die Maschine schnell ausblasen, habe ich vergessen abzustellen. Und das ist... Die Aufgabe war jetzt eigentlich, dass ich das wieder...
Also jetzt wird gerade ein weiterer Schaumwein aufgemacht.
Petit Mellier, eigentlich der erste Jahrgang, den ich geerntet habe, 2016.
Nach wie vielen Jahren hast du den ersten Jahrgang können ernten, nach dem Anpflanzen?
Ja, im 15. Da hat es 14, 15 hat es ein bisschen etwas gegeben, dass ich sozusagen die paar Kilos in einem Blanc de Noir gelandet,
ja.
Ohne dass es tragisch wäre oder irgendetwas ausgemacht hat.
Wow. Ist gut und ist auch eine wunderbare Ergänzung zum Blanc de Noir vorher, wo halt, das ist viel frischer, viel fruchtiger, also ist eigentlich so in der Nase jetzt das Gegenteil.
Ja, das ist sehr, sehr lebendig.
Wow. Und auch wieder ein Jahr im Holzfass und 3 Jahre auf der Hefe.
Genau. Wow. Und auch da extra Brüt, eben auch die Idee, einen Speisbegleiter zu machen, wo halt nicht mit dem Zucker irgendetwas übertönt.
Mhm. Extra Brüt heisst?
Bis maximal 4 Gramm. Da in dem Fall ist es 1,2 Gramm.
Zucker pro Liter.
Genau.
Und die Flasche, ich glaube, 56 Franken, habe ich es richtig im Kopf?
Genau.
Was macht die Preisdifferenz aus? Ist das jetzt auf die Rarität im Vergleich zum Blanc de Noir? Weil
Ertrag ist wirklich nicht hoch. Das ist schon ein Ding. Und dann ist es halt einfach im Moment, es gibt 300 Flaschen. Und wieso soll man sich verstecken?
Ja, eben, der Wein hat ja genau die Qualität. Man kann sagen, es ist Schmerzensgeld, das man dir muss zahlen, damit du die nicht darfst trinken.
Ja, genau.
Ja,
nein, es ist, wie soll ich sagen, wo ich eben in der Schule haben wir einmal gelernt bekommen, was ich damals schon sehr stossend gefunden habe, dass Wein, Schweizer Wein über 20, 25 Franken, das müsst ihr gar nicht versuchen. Das gibt es nicht, sozusagen. Das braucht es ja nicht. Und ich habe dann dort auch schon halt so gefragt, ja, aber man muss, also wir trinken ausländische Wein, die doch vielleicht 26 kosten. Ja, ja, aber das ist so verschwindend kleine Menge. Und ja, das müsst ihr gar nicht probieren. Und wenn ich heute denke, was, wie es jetzt aussieht, ja, dann sind wir wahrscheinlich eher irgendwie bei 50 Franken, was Sinn macht.
Ja, und vor allem, gerade wenn man eben, obwohl du jetzt fast verdoppelt hast, Streckfläche, aber trotzdem noch relativ wenig Wein machst und dir überlegst, dass die, die machst, richtig machst, nachhaltig machst und handwerklich gut machst, dann gehst du lieber auf das Preissegment, weil
also im
Massenwein gibt es schon mehr als genug.
Ja, ja, also bei der Masse ist immer einer, der noch billiger ist wie du. Das ist einfach so, dass, auch wenn das ein paar nicht wahrhaben wollen, aber bei der Masse, also internationale Wein, das, ja, da reden wir unter einem Stutz den Liter und da findest du immer etwas, was du trinken kannst, das ist kein Problem. Und am Schluss, wirklich gute Weine sind immer auch ein Produkt, wo halt einfach nicht so viel auf dieser Fläche gewachsen ist. Auch wenn das gewisse Leute nicht verstehen wollen, aber bei einem Pinot irgendwie bei 30, 35 Hektoliter Hektar ist einfach Schluss. Und da können mir noch viele sagen, ja, aber da kannst du noch ein bisschen und so. Aber du merkst den Wein einfach an, ob das kleine Erträge sind, und zwar kleine Erträge natürlich, also natürlich schon, das sind magere Reben, aber wenn du dort gehst, grün lesen, dass es sozusagen 35 Hektoliter sind, dann hast du schon etwas falsch gemacht. Also das muss von allein sozusagen entstehen. Also,
du musst Pflanzen vorher beeinflussen und trimmen, dass es so wenig Ertrag gibt. Und nicht in dem, du treiben, wenn sie schon fast ausbildet und
ja, wenn,
bevor sie reifen,
wenn noch wegschneiden. Wenn schon die 3 Kilo am Stock hängen, dort wollen irgendwie noch 1 Kilo wegschneiden und das Gefühl hat, das bringt jetzt qualitativ wahnsinnig viel.
Und wie machst du das, dass es auf die Erträge kommt?
Ja, da musst du halt wirklich konsequent auf Dünger verzichten und ich denke, mit der Biodynamie, wir versuchen unsere Böden lebendig zu halten, aber wir wollen nicht, ich will nicht Massen produzieren. Also, du könntest auch Massen produzieren, wenn du das willst, aber ich will Wein produzieren, den ich am Schluss auch selber trinke. Am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich immer gesagt, wenn ich es nicht verkaufe, trinke ich es selber. Mittlerweile ist es ein bisschen zu viel. Aber das ist schon immer noch die Idee, dass das, was ich produziere, auch in meinem Wein entspricht und ich selber will kaufen.
Und hängt der Ertrag auch mit dem Klon, den du verwendest?
Ja.
Zusammen? Also jetzt macht es einen Unterschied, ob es ein Schweizer Pinot Noir Klon ist oder ein burgundischer. Du schaffst es mit beiden.
Ich arbeite mit beiden und bin eigentlich recht froh, habe ich relativ viele Schweizer Klone, weil wenn du sozusagen den Dampf, also die Wüchsigkeit aus dem Rebberg rausnimmst, werden die Schweizer Klone plötzlich auch wieder interessanter, wo eigentlich damals inter auf Menge selektioniert worden sind, aber wenn die eben nicht mehr adipös gefuttert werden, gibt es auch dort Trauben, wo einfach ein bisschen mehr Power dahinter haben.
Und wie erlebst du an der Weinmesse die Kunden, wenn's quasi, wie sie auf deine Preise reagieren? Du hast, glaube ich, ein, zwei Weine, die unter 20 sind und die restlichen sind eher so der 30er, die meisten wahrscheinlich 40er, so unter 40er.
Ja, ja, also das heißt, die Leute sind, es hat immer, es hat so die einzelnen Leute, die das degustieren, das lässig finden, mir noch gleichzeitig erzählen, was sie sonst alles kaufen in Burgund. Und wenn sie meinen Preis hören, finde ich es viel zu teuer. Und ich so denke, ja, dann kaufst du vielleicht einfach das teure Zeug vorher, das man erzählt hast. Oder es interessiert dich schlichtweg nicht und dann musst du es nicht bei mir kaufen. Ich habe, das nervt zwar meine Freundin wahnsinnig, wenn ich das sage, aber ich habe eh nicht genug Wein für die ganze Welt. Also, ich muss, also wenn, ich muss nicht jedem meinen Wein kaufen. Es klingt wahnsinnig arrogant, aber es ist wirklich nicht so gemeint. Wenn es dir zu teuer ist, und ich, also für das, was ich ins Glas bringe, bin ich nicht zu teuer.
Absolut. Also ich mag, darf ich ein Weinerlebnis erzählen?
Unbedingt.
Der erste Wein, den ich, das war glaube ich im Schiffbau, gewesen, Swiss Wine Tasting, und dort hatte ich den Karl Ofen Pinot gehabt. Und ich habe wirklich noch nie so einen Pinot, der so burgundisch war, aus der Schweiz kam. Der bleibt mir immer noch. Also das ist Merci. Etwas, wo einfach es, eben die Weinerlebnisse, die bleiben, und das sind wenige. Und dort habe ich dann, also bin ich auf die aufmerksam geworden und habe dort schon gefunden, das ist einfach grossartig, was du machst. Und eben nochmal an die Flaschen, die Etiketten sind sehr reduziert. Das ist das Auftreten, wo sehr schlicht ist, mit sehr viel Liebe fürs Detail, für Grafik und wo wirklich das Terroir vorkommt. Und Karl Ofen ist, was hast du jetzt zum Beispiel für einen Klon? Das nehme ich jetzt gerne Wunder.
Dort sind Teil von der Rebsorte, oder von der Rebe sind 69 gepflanzt, das sind Schweizer Klon. Dann hat es einen weiteren Plot, wo 1998 gepflanzt ist und etwas, was ich im 06 gepflanzt habe. Und dort im 06, eben, das sind so Erfahrungen, die du machst, dort bin ich auch mehr so gewesen, ja, Burgunder klonen. Und heute würde ich, glaube ich, nicht mehr Burgunder klonen pflanzen. Nicht, weil es Burgunder klonen sind, sondern einfach, weil der Zyklus von der Burgunderklone schon ein Stück weit verkürzt ist und im aktuellen klimatischen Rahmen, wo wir leben, vielleicht einen längeren Zyklus doch mehr Sinn macht. Ja, weil du einfach sonst immer wie früher gehst du lesen. Und bei der Schweizer Klone vielleicht einen Tick mehr Säure hast, wo ich nicht ungern nehme.
Gerade für Schaumwein?
Für Schaumwein, aber auch für die Rotwein, weil es einfach, ja, es mag es ohne Probleme leiden. Also es braucht Säure. Wein ohne Säure ist am Schluss tot langweilig.
Wir haben jetzt vorher ein bisschen über den Charakter von der Schaumwein geredet und über die Machart und auch über deine Wein generell. Aber über den Charakter von der Wein haben wir gar noch nicht geredet. Und ich glaube, wer könnte es jetzt gerade besser erzählen quasi als du selber? Wie würdest du den Leuten deine Wein charakterisieren?
Ja, am Schluss denke ich, es sollte ein ehrliches Abbild von dem Terroir sein, wo sie gewachsen sind. Und das Terroir ist mehr wie die einfache Übersetzung von Boden. Also da gehöre ich als Mensch auch dazu, aber gehört das Mikroklima dazu. Ich denke, es sollte eine ehrliche Weise, wo das können widerspiegeln.
Und das heisst aber nicht zu extraktreich, sondern eher auf der...
Ich würde meine Weine selber eher als auf der filigranen Seite beschreiben, als Pinot. Du kannst das auch anders... du kannst dann auch aufs Pinot auch massivere Geschöpfe machen. Aber über die eigentliche Weine rede ich denke immer, also ich habe selber kein Kind, aber mir kommt es sehr so vor, von den Kindern reden. Ja,
du musst ja sagen, wer das Liebling ist.
Ja, und es ist so auch so, und dann kennst du immer die Eltern, wo irgendwie ihr Kind ist hochbegabt. Ja. Yeah. Und einfach denkst, nein, es ist einfach ein vorlautsfreches Kind.
Also genau, beschreib mal deine Weine als Kinder, wenn an den Eltern oben, welches Kind wäre es? Nicht zu voll ausfrechen, sondern das, was ruhig ist und das Fußstück hinter den Ohren hat.
Also ja, wahrscheinlich hinter, also, ja, wenn du so willst.
Hast du das Gefühl, deine Weine sind...
Also, sie brauchen Zeit, aber, also, ich brauche auch Zeit, um Leute kennenzulernen. Ich bin nicht der, der irgendwann herläuft und dann in der kürzesten Zeit gerade 5 Leute kennt und mit denen best Buddies ist. Also, es gibt sicher auch so Tage, wo das so stattfindet, aber... Ich glaube, das ist auch nicht etwas Verwerfliches, wenn man noch 2-3
Nachhaltigkeit auch in der Beziehung.
Ja, noch 2-3 Sätze braucht, bis man irgendwie sich näher kennt.
Also. Ja, aber das ist immer ein bisschen wiederkehrend, wenn man so Bericht über die liest und auch über deine Weine, dass sie Zeit brauchen, dass sie wirklich so, dass gute Weine oft Zeit brauchen und du ihnen auch die Zeit gibst. Also wenn man sieht, welche Weine jetzt gerade im Verkauf sind, das sind
Ja, das sind so.
Es geht teilweise noch 14er, 15er, 16er, also weißt du, da gibt es sogar keine 19er und 18er zum Kaufen, sehr bewusst, die verfolgt. Warum brauchen sie die Zeit und warum sind sie so, wie sie sind? Auf der anderen Seite hört man ja dann auch, es gibt ja Leute, die am Anfang sagen, sie sind sperrig oder sind verschlossen und reduktiv und noch nicht zugänglich in jungen Jahren. Aber eben, die Minimum so sein. Warum ist das so?
Das, weil ich einfach wirklich versuche, die wie mehr zu begleiten im Fass, wie zu machen, sozusagen. Und das erzählt der Winzer, dass der Wein wächst im Rebberg und bla bla bla.
Aber du musst ja trotzdem dann wissen, aber die richtigen Kniffe kennen.
Ja, du musst einfach ein bisschen cool bleiben und dann ist halt mal das Fass stinkig und dann, das ist einfach die stinkige Phase und dann musst du einfach warten. Oder in der Schule würdest du dann gerade eingreifen machen. Du. Ja, und dann schmeckt halt einfach der Wein gleich. Das ist auch lustig, aber es interessiert mich dann wie nicht.
Ja, aber wie machst du das? Wo hast du die Lockerheit und die Souveränität? Du hast jetzt natürlich auch einige Jahre Erfahrung auf dem Buckel, aber am Anfang nimmst du das wahrscheinlich nicht so easy, wenn du realisierst, der Wein
am Anfang bist du vielleicht ein bisschen nervöser und dann musst du einfach, ein Stück weit die Ruhe und Gelassenheit musst du vielleicht auch erleben und aber ich denke, wenn du mit der Natur zusammen schaffst, musst du auch ein bisschen gelassen sein, weil jetzt klingt es vielleicht ein bisschen blöd, morgen kann ein Hagel zukommen und es ist alles weg. Das passiert jetzt morgen, glaube ich, schon noch nicht gerade. Holz an. Aber in der Saison kannst du machen und tun, was du willst und dann passiert etwas und dann ist es weg und das ist einfach so. Und das ist ein Fakt und trotzdem heisst es nicht, also ich lasse meine Weine nicht verrecken im Fass, aber ich bin schon da, aber du musst einfach nicht jede fiese Matente gerade mit einer Ohrfeige quittieren.
Du musst die Kinder nicht übererziehen.
Nein, ich bin da, wenn es mich braucht, aber ich bin nicht... Also,
du tust sie begleiten.
Ja, ich bin kein Helikoptereltern als Weinbauer übertreibt oder so.
Eben, habe ich richtig gelesen, du machst keine Batonage, also du tust die Hefe, die Druckstände sind von der Gärung, eigentlich nicht offerieren, damit es noch cremiger wird und noch ein bisschen mehr Struktur und auch Aromatik freisetzt. Mache ich ja ganz viel, machst du scheinbar nicht und du tust sie auch nicht ständig abziehen, sprich, dass du vom einen Fass ins andere, damit du kannst so Sediment absetzen und es wieder neuer und sauberer wird, sondern das machst du alles nicht.
In den ersten Jahrgängen habe ich schon auch so ein bis zwei Abstiche gemacht, wie man dem so sagt. Heutzutage liegen meine weissen wie roten, was im Fass ist, liegt ein Jahr im Fass und eigentlich auf der Grabhefe und wird dann abgestochen nach einem Jahr und kommt dann so 3 bis 6 Monate in Stahltank und wird dann irgendwann gefüllt.
Ist das mitverantwortlich für die verschlossene Phase am Anfang von der
Welt,
für die
Restriktivität? Das ist sicher auch mitverantwortlich, aber am Schluss, es gibt einfach ein Jahr, wo reduktiver sind als andere, das ist noch schwierig zu sagen. Was es denn
was könnte das zusammenhängen? Hast du schon etwas beobachten können? Welche Klimaverläufe
eher? Reifegrad hat sicher etwas mit der Tanninreife hat etwas mit der Reduktivität zu tun am Schluss.
Ich muss mit Ihnen schnell, glaube ich, Reduktion erklären, weil wir sind jetzt schon wieder voll am Abnerden, aber ich bin überzeugt, es sind ganz viele Leute am Zuhören, die jetzt das vielleicht zum ersten Mal hören. Und,
Wenn die Franzosen reden sozusagen von der noblen Reduktion, also wenn es so ein bisschen nach den gegrillten Erdnüssli oder so schmeckt, dann finden sie es noch recht nobel. Wenn es so ins Zündhölzli, Schwefelköpfli reingeht, dann ist es vielleicht nicht mehr so. Und das,
so Gemüse, Kohl, es gibt ganz viele verschiedene.
Lauch, Knobli bis zu wirklich einem ausgeprägten Furz.
Ja, ist eigentlich so von der Aromatik und vom... Das ist eigentlich das Gegenteil von der Oxidation.
Also genau, und ich sage immer, lieber einen reduktiven Wein, weil der kann oxidieren, wie einen oxidierten Wein, weil dort ist der ist einfach schon tot.
Genau. Eben oxidiert ist zu viel der Luft im Sauerstoff ausgesetzt und darum durch das eben oxidiert und reduktive Weine sind normal, wie es halt oft mit möglichst wenig oder gar keinem Kontakt zu oft zum Sauerstoff ja. ausgebaut.
Also wirklich, also die bekommen Sauerstoff über das Holzfass sozusagen, aber halt nicht, jetzt nicht übermässig. Weil wenn du einen Umzug machst, dann gibst du halt wirklich eine grosse Dosis Sauerstoff auf einen Schlag, wo dann wie muss verarbeitet werden. Und ja, das hilft sozusagen im Reifenprozess, aber es tut dann halt wahnsinnig auch beschleunigen.
Du hast vorher erwähnt, Joel, im Auto, wo wir reingefahren sind, dass der Tom sehr viel Wein in den Magnumflaschen hat oder sogar Doppelmagnum. Wenn wir jetzt gerade beim Einfluss sind auch von Luft und was bedeutet die Flasche für dich? Was siehst du für Unterschied? Ich finde das immer wieder interessant.
Ja, also in einem Magnum ist natürlich einfach das doppelte Weinmenge auf eigentlich den gleichen Zapfen. Und das heisst, dass es einfach wirklich, vielleicht nicht gerade halb so schnell alter, aber sie alter einfach langsamer. Und das kann halt schon auch spannend sein, für ein Wein willst du auf die Seite legen. Und ja, wenn wir zurückkommen auf die Romantik, ja, Wein hat, eben, du hast einen Jahrgang drauf und du hast dann vielleicht irgendetwas Spannendes in diesem Jahr erlebt und kannst irgendwie mit dem, dass du das aufmachst, dir irgendwie noch eine schöne Erinnerung zurückholen. Das wirst du mit einem Brot höchstens haben, wenn du den Bäcker gut kennst und schon lange das Brot nicht mehr gehabt hast und wieder mal bei dieser Bäckerei vorbeigehst und denkst, ah ja, genau, das Brot ist so ein Kindheitsbrot, das du immer gehabt hast. Aber ja, es gibt wenige Nahrungsmittel, wo oder so eine
Ein
Flashback kann ich geben.
Also das heisst, es ist du, eben auch kein Zufall und nicht oft, auch kein Marketing, dass es relativ viele grosse Flaschen gibt von deinen Weinen, sondern weil das halt auch an dieser Art von Wein zu gut kommt. Gerade weil du sagst, deine Weine muss man sowieso mal ein paar Jahre am besten auf die Seite legen, vor allem die Rote.
Es ist auch ein schönes Format. Also.
Ich finde, das ist das Einzige.
Hast du das Gefühl, deine Weine sind eher intellektuell im Sinn von, man muss entweder es schon ein bisschen sich durch Wein verkostet haben, um sie einordnen und verstehen, um auch die Schönheit in ihnen rauszuspüren, und auch das halt vielleicht auch durch die Kundschaft an Messen und so auch erklären müssen. Also sind sie easy zugänglich? Wie würde sie, wenn sie deine Kinder mystisch so kategorisieren?
Ja, nein, also brauchst du natürlich schon ein Germanistikstudium. Nein, es ist...
Wein braucht kein Abi.
Nein, lustig ist eben, dass viele Leute lernen sich auch wie wahnsinnig blenden von irgendetwas und sind sehr verhalten, wenn sie wie probieren und ein bisschen komplexiert auch wahrscheinlich. Aber am Schluss, wenn du einfach etwas einschenkst und es eigentlich nicht um den Verkauf geht oder so, und dann mal schaust, wie die Leute reagieren sie eigentlich relativ gut auf die Weine. Auch Weine, die vielleicht dann am Anfang ein bisschen stinkig sind, ist lustig, dass die Flasche dann gleich relativ schnell leer ist. Und das sind einfach Weine, die trocken sind, wo ohne das restsüsse Zeugs auskommen. Die magst du halt einfach auch trinken. Und wenn es jetzt vielleicht in der Nase auch so ein zwiespältiges Verhältnis aufbauen, aber du trinkst das, das zieht dich an und stößt dich gleichzeitig ab, das haben gute Weine noch oft, dass es nicht einfach nur der reine Genuss ist. So.
Was ist die skurrilste oder lustigste oder verstörendste Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast, so bei so Tastings oder im direkten Kundenkontakt? Ich kann mir vorstellen, dass sich da noch recht viele, recht lustige Szenen bei so Tastings ergeben, besonders zu fortgeschrittener Stunde.
Ja, zu fortgeschrittener Stunde hast du halt weh, dass ein Teil schon total, das mit dem Spucken nicht so im Griff haben. Das kommt immer wieder vor. Aber das ist weh, das kennt man. Und dann ist halt, ja, es gibt so verschiedene Charaktere. Du hast halt den Charakter, der dir muss erklären, was du eigentlich alles könntest besser machen. Das sind immer die, die du wahnsinnig gern hast. Und wieso denkst du genau auf dich, habe ich gewartet? Das, ja, die hast, also die wirst du in der Musik auch gehabt haben, wo nein, yeah. das Snare ist jetzt total falsch gesetzt. Das wäre eine Viertelsekunde früher viel lässiger gewesen.
Eben, die wollen es besser könnten, wenn sie es würden machen. Ja. Aber sie machen es ja nicht, weil sie es ja nicht wollen.
Oder? Nein.
Ja. Und, aber es wäre eigentlich ganz einfach.
Und dann hast du die irgendwie können 5 Stunden irgendwie zutexten und am Schluss dann gleich finden, sie kaufen es bei der Konkurrenz. Und dann denkst du, ja, aber was hast du denn 5 Stunden von mir recht genau wollen? Ja, das sind so ein bisschen die Charaktere. Ja, es gibt einen Grund, wieso ich nicht so viel an Weinmessen bin.
Die letzte grosse, oder wahrscheinlich also die namhafteste, die du gesehen bist, das ist wahrscheinlich 2 oder 3 Jahre her, ist das was Tasting, wie hat es
geheißen? Renaissance des Appellations.
Nein, nicht Renaissance des Appellations, sondern das Robert Parker Tasting im Dol de Grand, wo ja eigentlich abartig viele Riesennamen, internationale Namen dort sind und aufgefahren worden sind. Und auch eben Schweizer Winzer unter anderem denn du. Was ist das für eine Erfahrung quasi? Du bist seit Jahr und Tag in der Schweiz am solide, gute Wein machen, eben bist du mit der Kundschaft am Auseinandersetzen, viele Gespräche am Feiern und plötzlich bist du so mal ins Dolder katapultiert unter ganz vielen anderen namhaften Winzer in eine Welt, wo du sonst wahrscheinlich auch nicht, wo nicht jeden Tag unterwegs
nein, ist, niemand nicht, von uns. Nein, eben, also das ist schön, das ist ein vielleicht ein Stück weit auch Anerkennung für das, was man macht.
Matter of Taste hat es geheißen.
Genau, Matter of Taste, das ist eine Anerkennung für das, was man macht, Tag ein, Tag aus. Also vielleicht auch ein bisschen ein Gesehen oder ein Eingesehen, dass man eigentlich gar nicht so viel anders ist wie alle anderen auch.
Ja.
Und ja, dass man halt auch mit denen sozusagen Schweizer Wein, die doch viel auf dem Heimatmarkt gibt es eben schon halt viele Kunden oder Konsumenten, die finden, ja, Schweizer ist gut, so eben so ein Apro, aber nachher haben wir etwas Echtes aus dem Ausland oder so. Und dort merkst du halt, ja, also am Schluss kochen wir alle mit Wasser.
Ja, und was ich noch lustig finde, um so von diesen Reaktionen und auch von diesen Vorurteilen, von diesen Schubladen, um nochmal auf das zurückzukommen. Du bist ja am Anfang auch skeptisch gewesen, was darum gegangen ist, eben Weinbau jetzt hier im Aargau zu betreiben, oder? Du,
und ja,
du,
ja, das...
Dann hast du selber quasi, obwohl du hier in der Region aufgewachsen bist, gewisse Vorbehalte gehabt. Und das sind ja die Vorbehalte, die du damals gehabt hast, sind jetzt sicher auch die Vorbehalte, die du oft antriffst von potenziellen Kunden dir gegenüber.
Ja, weil man weiss es ja nicht besser. Also weißt du, eben, am Schluss habe ich die Ausbildung gemacht und ja, wirst halt auch so geimpft, obwohl ich eben von Frankreich sicher auch andere Weine haben dürfen probieren. Und dann lernst du halt in der Schule ja, so einen Sicherheitsgedanken, also so einen Sicherheitswein machen, dass es einfach, es muss so und so sein und ein Rotwein wird am besten verkauft, wenn ein schwarzes Etikettchen hat mit goldiger Schrift zum Beispiel. Und das Geschmacksprofil hat. Und dann bist du dabei.
Wie würdest du denn aktuell generell jetzt die Weine, die aus dem Aargau kommen, aus der Region beschreiben? Das Lustige ist auch, dass hier eigentlich im Vergleich zu anderen Regionen doch relativ viel Demeter-Winzer hat. Also gerade mit dem Adrian Hartmann, den wir es gerade davor hatten, auch mit dem Claudio, mit dem Hosshausen. Also eigentlich auf verhältnismäßig viel, was er schaffen, aber auch sonst ja eigentlich Aargau ist einfach der Geschichte her, ein Weingebiet, wo sehr viel Geschichte und Tradition hat und eben auch Qualität hat und Substanz hat, was aber vielen gar nicht bewusst ist. Eben viele haben halt so ihre Aargau-Klischee und Schenkelklopfer und haha, ja, aber dass es ein Exzellenz-Weinbaugebiet ist vielen gar nicht bewusst.
Also wir haben halt wie wahnsinnig lässige Ausläufer vom Jura mit den Kalkböden, die einfach für ein Pinot wahnsinnig interessante Böden sind. Und wir sind doch intertroch, viel fügen immer den Nebel an. Der Nebel im Winter haben noch viel Aber in der Vegetationsperiode haben wir eigentlich keinen Nebel, für all die, die das noch nicht begriffen haben. Es, der Aargau ist ja grösser als der A1 und der A3
yeah.
und der A2. Es gibt neben den Autobahnen noch so 2-3 Rebberge. Der Aargau war einmal grösser als das Wallis, was viele Walliser wahrscheinlich schon lange vergessen haben.
Also
Rebflächenmässig. Der Aufschwung vom Wallis, der ist nicht so alt, wie Sie sich das vorstellen. Vor der Rebraus hat der Aargau irgendwie über 2000 Hektar gehabt. Und ich glaube, das Wallis knapp 1000, wenn überhaupt.
Okay, jetzt ist Wallis etwa 5000 und Aargau 400 ja, Hektar.
Ja, knapp 400. Und der Aargau hat ein riesen Potenzial, aber es ist wie auch klar, also es ist ein auf die einen Seite ein Industriekanton, es hat wahnsinnig viel Industrie, dann ist es wahrscheinlich auch so ein Schläferkanton, wenn man so will, von vielen Leuten, die da leben, schlafen, aber in einem Ballungszentrum, sei es Bern, Basel oder Zürich, arbeiten.
Ist das also so ein Los vom Zwischeninnensein? Basel, Zürich, Bern? Ist ein Vor- und Nachteil?
Es ist ein Vor- und Nachteil, aber eben, es hat da ziemlich alles, was es braucht, um gute Wein zu machen.
Und was machst du im Rebberg, damit die Weine gut werden? Wir haben vorher schon ein paar Sachen angetönt, aber das, du hast erwähnt, dass du biodynamisch schaffst, aber wie äußert sich das konkret in der Rebe? Was machst du alles, was vielleicht sonst der Winzer nicht macht, in der Natur?
Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen,
es lässt sich nicht so plakativ abdeklinieren, das ist schon bewusst, gell?
Ich denke, du musst immer ein bisschen à jour sein mit den Arbeiten zur Zeit, aber das sind manches andere auch. So einfach kannst du das wie nicht ausdeutschen, aber ich denke am Schluss eben, es einfach abgebrochen sind es die Erträge, die wirklich eine Rolle spielen. Und dann eigentlich die Trauben, die du in den Keller bekommst, versuchen auch in die Flasche zu bekommen, ohne noch ganz viel Schminke müssen zu brauchen.
Und wie hast du mit dem Schwefel, SO2? Weil eigentlich auf die Naturwein-Thematik kommt die nächste Frage jetzt zuerst mal zum Schwefel, aber eigentlich ist ja das, was du machst, sind noch immer ja schon Naturwein. Und beim Naturwein, die ganz viel ganz dogmatisch sagen, Schwefel ist des Teufels. Du siehst, das ist offensichtlich relativ pragmatisch.
Wahrscheinlich ein christliches Problem, das wir da haben, weil der Schwefel in der Hölle vorkommt. Und ich sage immer, ich weiss nicht, ob es Paradies gibt, aber die Hölle gibt es sicher und dort treffen wir uns alle auch wieder. Und darum das bisschen Schwefel, das wir brauchen. Also, weißt, wenn der Schwefel gezielt und intelligent einsetzt, ist der Schwefel nicht das Gift. Also, Schwefel ist ein Leben, das wissen eben viele Leute gar nicht. Aminosäuren, die Lebensbestandteil oder Bauteil sind, haben vielfach ein Schwefelmolekül drin. Ja, man müsste sich halt schon ein bisschen mehr befassen mit gewissen Sachen, bevor man so plakativ irgendetwas einfach verteufelt.
Zumal ja Schwefel auch noch ein Nebenprodukt von der Gärung ist und so natürlicherweise auch im Wein vorkommt.
Und man Schwefel auch schon, also auch im Rebberg braucht, zur Bekämpfung vom echten Mehltau. Und
als natürliches, Mittel.
Und die Rebe eigentlich den Schwefel als solches eigentlich nicht. Das ist jetzt nicht etwas, wo die Reben wahnsinnig stört oder eigentlich überhaupt nicht stört. Und ja, man hat sich da wie von mir aus gesehen ein Stück weit etwas verrönt, auch mit der Gesundheitsthematik wegen dem Schwefel. Und wer jetzt so plötzlich alles eine Intoleranz entwickelt hat im Schwefel gegenüber. Und eben die Giftigkeit, also was wirklich das Nervengift ist, ist Alkohol, das ist unbestritten. Das hingegen wird grob ignoriert von ganz vielen Leuten, aber Alkohol ist eine Droge, das müssen wir nicht, müssen wir nicht zu Tode reden. Ich verstehe es nicht wirklich ganz. Und wenn man wirklich zurück, will Wein machen, wie es unsere Grossväter gemacht haben, also, ich mache, glaube ich, nicht viel mehr wie mein Grossvater, der kein Wein gemacht hat.
Aber wenn und wie tust du dann den Schwefel dosieren und einsetzen? Was vielleicht
ich tue ein bisschen
dogmatischer Naturweinwinzer nicht machen
würde? Ein dogmatischer Naturweinwinzer tut sicher nicht beim Herbst etwas einsetzen, was ich manchmal mache.
Also bei der Ernte
gerade. Bei der Ernte. Und nachher sehen meine Weine eigentlich kein Schwefel, bis wenn sie aus dem Fass rauskommen. Eine minimale Dosis und dann wird das nochmal einmal minimal eingeschwefelt vor der Füllung. Aber eben, das Nicht-Schwefeln, ja, es gibt halt einen anderen Stil Wein, wo man muss wählen, wo man muss gerne haben. Ich habe gerade letztens mit einem französischen Winzer das besprochen, der einfach sagt, ja, die reinen Naturweintrinker, das sind oft auch Leute, die vielleicht wie nicht initiiert worden sind in die klassischen Weine. Und das Problem an der guten klassischen Weine zum initiiert werden ist, ich habe das Glück gehabt, ganz viel wirklich heutzutage abartig teure Weine dürfen zu trinken. Ja, du kommst an die Weine her, die sind so abartig.
Also du redest jetzt wieder von Burgund, von Löffle, von Romane Conti und Lula, alles.
Und alles
oder wo biodynamisch arbeiten.
Wo biodynamisch arbeiten, wo du einfach das schlichtweg nicht kannst leisten. Und dort ist der Schwefeleinsatz meistens auch auf ein Minimum beschränkt. Aber es ist halt wie, das sind halt Weine, die super gekältert worden sind. Wenn ein Wein schmeckt wie irgendein schlechter Pornofilm, weiß ich nicht, wieso ich soll trinken. Also.
Das ist ja schade. Und das ist das, was mich eben stört, ist, dass durch den Übereifer und die Dogmatik ganz viel Wein halt übrig gehen. Dann instabil sind, gerade wenn es noch vielleicht Winzer sind, die noch nicht so viel Erfahrung haben und so, eben damit ganz ohne Schwefel auskommst. Ich meine, dann musst du wirklich wissen, was machst du damit
ja,
machen. Und sonst ist es Food Waste. Ja. Das ist doch schade, wenn sich ein Winzer oder eine Winzerin ein Jahr lang der Allerwertische aufreißt, für das am Schluss dann im Keller Essitrus wird, wenn man stolz ist, um ein paar Tröpfchen,
wie gesagt,
Schwefel noch zu geben, um ein bisschen stabilisieren.
Ja, es ist halt wie, aus irgendeinem Grund ist es eine Religionsfrage geworden. Und es ist wirklich, vor 20 Jahren hat jedes Bordeaux-Gut noch so einen Special-Cuvée rausgegeben. Und dort hat irgendwann mal ein Journalist gesagt, eben so wie jeder versucht, den Zapfen noch weiter rauszustossen, bis er halt rausgeht. Und man kommt momentan beim Naturwein machen, bei gewissen Leuten schon so ein bisschen so vor. Also jeder versucht noch eins weiter zu gehen. Und,
so ja. Realness quasi, wie im Hip-Hop, wer es noch konsequenter durchzieht, ist dann halt besser und
realer. Ja, wer noch öfter Bitch und Fuck gesagt hat, hat gewonnen. Ich weiss nicht, ob das wirklich das Ziel ist. Also.
Ist das auch der Grund, warum du nicht unbedingt willst, quasi eben, dass du deine Wein und dir als Winzer nicht willst, als Naturwein und Naturwein-Winzer abgestempelt gewesen? Weil de facto machst du eigentlich genau das Gleiche wie die, auf der weniger dogmatisch und in vielerlei Hinsicht eigentlich
in viel Hinsicht bin ich wahrscheinlich in gewissen Sachen wahnsinnig dogmatisch, aber ja, vielleicht fehlt mir das religiöse Missionieren. Also ja. Ich bin auch nicht, obwohl ich aus einem Haushalt komme, wo sozusagen, also wir drei alle wahrscheinlich, wo christlich prägt ist, mehr oder weniger irgendwie unsere Kirchenerfahrung haben, aber ja, ich habe das schon nicht ganz verstanden. Ich finde es lustig. Also, wir sind alle wahnsinnig geprägt. Also, das Getreide und Wein, das ist bei uns tief drin. Darum haben wir auch so eine Affinität zu allem Sauerteig und zu jedem Wein. Das ist wie soziohistorisch gesehen. Und ja, mit dem muss man sich auch mal auseinandersetzen. Und wahrscheinlich ist Schwefel auch einfach aus dem heraus, weil irgendjemand in der Bibel steht, dass dort unten noch Schwefel stinkt.
Du bist jetzt seit 3 Jahren hier in Oberhof. Alles ein bisschen konsolidiert. Wo siehst du dich momentan? Bist du jetzt an einem Punkt, wo du sagst, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und will auch da mit dem, was ich habe, jetzt arbeiten und das möglichst noch besser machen? Oder hast du Ziele oder Visionen oder Träume, wo du jetzt noch hin willst? Weißt du, lass jetzt oft alles sich ergeben oder schaffst du auf irgendetwas an?
Ja, also ich denke, der Winzer oder egal was, Künstler oder auch was irgendwie Sachbearbeiterin oder was auch immer, wenn du das Gefühl hast, du hast es erreicht, dann musst du den Job wechseln.
Ja. Yeah.
Also ich glaube, also ich habe vor 2 Jahren dürfen mit einer ganz namhaften Kellerei die Nase strecken und dort ist auch, hast du von Anfang an gemerkt, dass sie bei weitem nicht das Gefühl haben, dass sie das erreichen, also dass sie schon an der Spitze sind, obwohl sie weitaus an der Spitze sind, aber auch sie haben das Gefühl, sie können jedes Jahr noch mehr machen und das, ich glaube, das Feuer musst du haben, wenn du gute Wein machen willst. Es geht immer noch ein bisschen mehr, es kannst immer noch ein bisschen etwas ausdüfteln und oder Düftel ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber...
Es gibt ja natürlich jedes Jahr neue Herausforderungen.
Es gibt jedes Jahr neue Herausforderungen.
Auch wenn du nichts machst, Challenges.
Ja, als Challenge ist schon da, aber einfach Qualität von einem Wein. Also, ja, ich glaube, wenn ich irgendwann denke, das ist jetzt der beste Wein ever. Also der neueste Jahrgang ist immer der beste Jahrgang. Aber nein, dann mache ich glaube etwas anderes. Dann weiss ich auch, fange ich von Brot backen oder mache Käse oder wird eine Sache bearbeitet.
Stichwort Brot backen ist jetzt während Corona und Lockdown ein grosses Thema gewesen, wie ganz viele Leute Sauerteig machen, die eigene Mutterhefe füttern. Hat sich die ganze Covid-Situation auf dich ausgewirkt?
Ja,
auf deine Arbeit und auf... die oder nicht wirklich?
Also, es ist schon so, dass also ich arbeite viel mit dem Wiederverkauf und der Wiederverkauf schafft sehr, sehr viel mit Gastronomie zusammen. Mhm. Und Gastronomie ist am Schluss für die Art Wein, die ich mache, sehr wichtig, neben den Privatkunden. Aber das ist wie dort, wo das ist wie meine Werbeplattform, wenn das so wollt. Und ja, da läuft im Moment halt nicht viel. Und da wird nicht mehr so viel laufen im 21. Das bin ich ein bisschen pessimistisch im Moment. Da geht nicht einfach die Türen auf und die Restaurantwerte überhäuft mit den Reservationen. Das wird, glaube ich, langsam anlaufen und dann werden wir sehen, was weiter passiert. Aber der Vorteil von diesen Weinstücken, die ich mache, ist, dass sie nicht morgen kaputt sind.
Das wollte ich gerade sagen. Deine Wein brauchen ja sowieso Zeit. Also vom Wein her selber, innen kommt es jetzt gut.
Ja, ich muss mehr schauen, dass ich sozusagen meine Liquidität kann halten für das Tagesgeschäft.
Eben das, nicht Weinflüssigkeit, sondern ja. Geldfluss. Das ist das Ding.
Ja. Aber das ist, ja, so wie ich, also weißt du, mit diesen 5,5 Hektar Gemeinschaft, ich dürfte irgendwie 55.000 Flaschen machen, also einfach so über den Daumen runtergebrochen. Und ich bin zwischen 15.000 und 18.000 Flaschen, also auch dort, um nochmal zurück auf eben, ist ein Wein teuer oder nicht, also wenn du das anschaust, sind meine Weine eigentlich hinter sehr günstig. Ja, das reich wird ich mit dem nicht, das muss ich auch nicht, also reiche Erfahrungen schon, aber den Rest mitnehmen kannst du eh nicht.
Ja, reiche Erfahrungen und Begegnungen, so wie es auch der Podcast.
Ja.
Mega cool, dass du uns und vor allem auch unseren Hörern deine Weinwelt näher gebracht hast und deine Wein näher gebracht hast. Ich kann nur empfehlen, bestellen die Wein, kaufen die Wein, verkosten sie vor allem, legen sie auf die Seite und huldigen sie. Haben wir jetzt noch irgendeine Thema, das dir am Herzen liegt, nicht angesprochen. Wir reden jetzt doch schon easy über eine Stunde. Seit geht mir recht schnell. Wir haben viele Sachen angeschnitten. Und ich bin eigentlich relativ happy und zufrieden gehabt. Wie sieht es bei dir aus? Mal so, letzte Runde, last call for
Alkohol. Ich wollte einfach sagen, dass ich natürlich sehr, sehr glücklich bin mit der Selektion, die heute Tom aufgemacht hat.
Schumbi.
Ich habe seine Schumbi, ganz ehrlich gesagt, noch nie gehabt, noch nicht kennt, um einfach nochmal wirklich auf das zurückzukommen, was wir hier im Glas haben. Also, das ist eine grosse Ehre auch, dass gern wir jetzt 2010er haben dürfen probieren. Und ich bin eine grosse Schumwein-Liebhaberin und es ist wirklich sehr eindrücklich, was du machst, was du da in die Flasche bringst. Und bin gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt.
Das bin ich auch.
Also, grosses Potenzial.
Danke, danke. Ja. Nein, ich denke eben, vielleicht das Einzige, weil, eben, man muss halt eine Idee und einen Plan haben, wenn man einen Wein macht. Also, ein Plan klingt jetzt wahnsinnig gross, aber dass man vielleicht weiss, wo wird man ungefähr her und nicht dann sozusagen die Trauben kaufen, um den Wein XY kopieren, aber wenn ich eine Idee habe, wie ein Wein sollte können, was er sollte können. Nicht wie er sollte schmecken. Das finde ich immer so ein bisschen komisch, wenn man einen Weinbauer erklärt, ja, da habe ich die Trauben genommen, dass es dann nach dem und dem schmeckt und dann habe ich das und das gemacht im Keller, dass es so und so wird.
Und wenn und wie verfestigt sich die Idee bei dir? Ist das bei der Arbeit immer abhängig? Ich meine, du bist ja so noch bei
diesen... Also ich einfach weiss, wenn ich etwas probiere im In- oder Ausland und mir das gefällt, dann fange ich mich halt einfach ein Stück weit auseinanderzusetzen. Was sind die Möglichkeiten? Und denke dann wie, dass man das vielleicht müsste selber auch ausprobieren und gibt dann vielleicht dann mein Anteil an Ideen zu und...
Magst du da sagen, bei der Schumbi, was dein initiales Erlebnis war bei der Winterchampagner?
Also, das klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen blöd, aber also es ist Jahre zurück, ein Bollinger RD90, wo einfach wahnsinnig schöner Schumbi war, aus dem, ich weiss gar nicht, ich denke, 90 wird wahrscheinlich auch der Champagner eher ein reifes Jahr gewesen sein. Wo halt auch Holz gesehen hat, was ja, wo ich dann probiert habe, eher ein bisschen untypisch war für Schumwein, wo man Holz gesehen hat. Und ich arbeite einfach wahnsinnig gerne mit Holz. Das ist vielleicht meine Handwerksseite, die einfach wahnsinnig fasziniert ist vom Holz selber, als sozusagen nachwachsender Rohstoff. Aber auch das Handwerk, oder viele Leute haben das Gefühl, ja, man kauft das Holz, also ein Sparring, und braucht das einfach. Und nicht jeder Tonnelier ist wirklich, also es gibt Möbelschreiner und es gibt wirklich Kunsthandwerk als Tonnelier. Und nicht jeder kann das wirklich, das stimmt. Handwerk.
Ja,
wirklich.
Schön, hast du das jetzt auch noch angesprochen, um den Bogen zu schliessen.
Müssen wir eigentlich auch mal einen Podcast besuchen, Tonnelier, Fassproduzent. Gibt es noch in der Schweiz, glaube ich, einen? Oder?
Es gibt, glaube ich, noch einen, zwei, ja, wo das machen. Und eben, es ist am Schluss, eben, dann gibt es den Grossholz, also Grossfassbauer, und es gibt den Tonnelier. Und nicht unbedingt ein Grossfassbauer ist auch wirklich ein begnadeter Tonnelier. Das ist wirklich nicht genau das Gleiche.
Cool, siehst du, das ist schon die nächste... Direktiv als nächstes Thema aufgeworfen, wo wir uns gerne bei Gelegenheit drin werden vertiefen. Merci Timon, hast uns einen Einblick gegeben und haben wir dürfen hier in die Keller kommen. Es ist ein mega cooles Setup. Unsere Mikrofone und unser Podcast-Mischpult stehen auf einer Palette auf dem Gabelstapler, wo du extra hier angefahren und aufgezogen hast. Jetzt kommt gerade noch die Obersonne, die da rein scheint in den Keller. Es könnte idyllischer nicht sein. Plus noch der Schumbi im Glas. Ich glaube, plus, es ist der Auftrag vom Wochenende. Ich glaube, wir sind selig. Bedanken uns, dass du bis jetzt zugelassen hast. Schon fast eine Viertelstunde. Mega cool. Dankeschön vielmals auch für die ganz, ganz vielen Rückmeldungen, die ich per Social Media, per E-Mail etc. auf den Podcast, auf den letzten Podcast gekriegt habe. Dort habe ich auch etwa nach einer Viertelstunde, der Kompressor meldet sich wieder, nach einer Viertelstunde ja noch gesagt, komm, ich stelle mal noch eine Frage der Hörer, wegen der Domaine de Bedon. Haben wir gefragt, wie kommt man zu Ihnen in Rappberg? Wüsstest du es, Tom?
Seilbähnchen oder von zu Fuß gibt es, glaube ich, schon noch
einen Weg. Genau, ein Privatseilbähnchen, das man nicht einfach so nehmen kann, sondern du musst von der Marion quasi eingeladen werden und sie sagt dann immer, aber mit einem verschmitzten Lächeln, sie lässt eigentlich vor allem den Erstbesucher, lässt sie das Prinzip auf einmal rauflaufen, damit man das erlebt, was ich eigentlich mega cool finde. Und ich habe zahlreiche Feedback gekriegt, wo darauf geantwortet haben. Ich habe selber schon fast wieder vergessen, dass ich die Frage gestellt habe, bis ich wieder drauf gekieft worden bin, wo die Feedbacks gekommen sind. Und das freut mich extrem, zu sehen und zu lesen, dass die Leute wirklich auch über eine Stunde lang zuhören und sogar ein Feedback geben. Das ist mega cool. Darum, wenn euch das gefallen hat, uns weiterempfehlen, liken, share it und gebt uns fleissig weiterhin Feedback, Kritik, Hass, Liebe, whatever. Wir machen es auch für euch. Und das ist mega cool. Also, danke schon vielmals, Tom. Merci, Katz, bist du mitgekommen.
Merci.
Und auf ein nächstes Mal.